D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Armin Himmelrath, schönen guten Abend. Und mit einer, naja, relativ gut besetzten Studiorunde, beziehungsweise ehrlicher gesagt zwei Studiorunden. Einmal hier in Köln sind dabei Samira Linzen aus der Redaktion. Hallo.
Hallo.
Und Markus Franja für unseren Online-Part.
Schönen guten Abend.
Und aus Berlin zugeschaltet unsere beiden Studiogäste, Jantina Nord und André Meinunger.
Ja,
hallo.
Hallo. Hallo. Hallo.
Ihr hört uns gut, es klappt alles.
Wunderbar, ja.
Sehr schön. Wir wollen reden über, naja, wenn Langenscheid ein Buch draus machen würde, würde das heißen Juristen-Deutsch, Deutsch-Juristen. Also darüber, wie eigentlich Jura-Studierende vor allem, wie aber Studierende auch generell mit der deutschen Sprache umgehen, welche Bedeutung Fachsprache dabei hat und wie möglicherweise manchmal mit zu viel Fachsprache verkleistert wird, dass dahinter überhaupt keine Sprache, ja, Kompetenz oder kaum Sprachverständnis steht.
Ganz genau.
Juristen jedenfalls sind ja, glaube ich, bekannt für Schachtelsätze, für doppelte Verneinungen, für unnötige Fremdwörter, Jantina. Oder nicht? Du
ja.
Bist Jura, du bist Juraprofessorin
an
der
bin
Hochschule
Jura,
in Wismar.
Mir gut.
Du genau. Bist auch Jura, genau.
Ich bin Jura. Ja.
Bist du Jura?
Ich habe Vertrag.
Ja,
Juristinnen sind dafür bekannt, in der Tat. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, was an Fachsprache richtig und gut ist und was daran einfach unsäglich ist. Im Bereich Jura besonders schlimm, wie ich finde. Aber es gibt natürlich auch jede Menge anderer Fachdisziplinen, wo Fachsprachlichkeit einerseits notwendig ist und andererseits auch dazu führt, dass man sich dahinter versteckt oder man es nicht mehr versteht. Medizin fällt mir da ein als ein Beispiel. Wenn der Arzt was erklärt und der Patient versteht es nicht, ist das da mindestens genauso ärgerlich wie bei uns Juristen.
Wie viel leidest du denn als Professorin, wenn du Hausarbeiten liest oder Examensarbeiten und dann eben genau solche fachsprachlichen Blablas da in großen Wolken auftreten?
Ich leide sehr. Also erstmal leide ich ehrlich gesagt, weil ich sie überhaupt korrigieren muss. Ich denke mal, das trifft auf alle Kollegen zu. Aber dann leide ich eben auch, weil ich merke, dass die Studierenden sagen, uns hat die Zeit nicht gereicht. Und ich merke, zum Großteil reicht die Zeit nicht, weil es sehr, sehr schwer fällt, einen Inhalt auszudrücken, der für sie schwierig ist, neu gelernt, vielleicht auch nur halb gelernt. Und sie haben aber schon Schwierigkeiten, den Inhalt in Sätze zu fassen. Also sie verschwenden sehr, sehr viel Zeit darauf, überhaupt einen sprachlichen Ausdruck zu finden. Und der geht dann oft schief. Und ja, kann man schon sagen. Zumindest tut es mir leid, sagen wir mal so.
André Meinunger, Sie sind Linguist, Sprachwissenschaftler, sehen jetzt natürlich nicht nur Juristinnen und Juristen oder angehende Juristen, sondern auch andere Fächer, andere Fachbereiche. Ist das bei den Juristen besonders schlimm oder kann man diesen Befund sozusagen der sprachlichen Halbkompetenz auf, jetzt mal ganz pauschal auf die gesamte aktuelle Studentengeneration übertragen?
Ich denke, das kann man wahrscheinlich übertragen. Also im Prinzip kenne ich ja auch nur jetzt ganz kurz durch Jantina Nord die Juristen und sonst kenne ich mein Feld, die Linguisten, die Sprachwissenschaftler und vor allem eben auch die zukünftigen Deutschlehrer. Und da ist es auch häufig, ja, tatsächlich ein Problem. Also denke ich, die anderen Fächer wahrscheinlich erst recht.
Wie äußert sich das denn, dieses Problem? Woran sehen Sie das?
Ich sehe es zum Beispiel wahrscheinlich auch wie die anderen Kollegen, wenn man eben Arbeiten von Studenten bekommt, wo eben nicht mehr schön formuliert wird. Da wird ganz oft einfach nur in Stichpunkten, in Wortfetzen geantwortet. Man bekommt einfach keine schön geschriebenen Texte mehr. Und wenn, also schön geschriebenen Texte, und wenn man Texte bekommt, dann ist es eben oft eben ja nicht so, wie man sich's wünscht.
Woher kommt das?
Das ist die Frage. Ich denke,
man könnte jetzt einfach ein bisschen Schoolbashing betreiben und sagen.
Genau, ich meine, das wäre wahrscheinlich jetzt auch gekommen von meiner Seite.
Ja, dann los, immer
da
drauf.
Da bin ich dabei.
Also, was verpassen die Schulen? Was machen die nicht?
Ich denke, dass die Schulen geradezu eine Kultur der Gleichgültigkeit gegenüber dem Verstehen fördern. Und ich denke, dass auch ein Großteil des Dilemmas oder ein Erklärungsansatz dafür, warum das in letzter Zeit so schlimm geworden ist, durchaus darin zu sehen ist, dass als Reaktion auf den PISA-Schock der Leistungsdruck in den Schulen unglaublich angezogen wurde. Die Schüler stehen buchstäblich von der ersten Klasse an unter einem totalen Druck. Und was ich jetzt sage, sage ich nicht als Urteil über einige sehr, sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die ich auch kenne, aber mehr auf das System Schule bezogen. Die Schüler werden darauf getrimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt, um eine Note zu konkurrieren. Und dafür müssen sie was bringen. Dafür müssen sie performen. Das machen sie dann auch. Aber in der kurzen Taktung, in der sie das vorhalten müssen und leisten müssen, ist ein Verstehen mit den Inhalten, ein Verstehen von und Auseinandersetzen mit den Inhalten nahezu unmöglich. Und das Resultat davon habe ich dann unter meinen Erstsemestern. Also ich habe zu Anfang gesagt, eine Kultur der Gleichgültigkeit gegenüber dem Verstehen. Und deswegen gibt es nicht nur bei mir und bei uns an der Fakultät, sondern an vielen anderen juristischen Fakultäten auch das Phänomen, dass Kolleginnen und Kollegen dazu kommen, wir üben Urteile lesen mit den Studierenden. Und zwar, das sind ja, wie gesagt, zum größten Teil Muttersprachler Deutsch. Ach so, interessant vielleicht auch die Beobachtung, wir haben einen hohen Anteil an ausländischen Studierenden. Und die sind übrigens keineswegs schlechter in Sachen Sprachkompetenz, obwohl sie ja die zusätzliche Sprachbarriere noch haben.
Aber da schalte ich mich jetzt mal ein, weil wir haben ja hier Samira Linzen bei uns im Studio. Die hat gerade Abi gemacht hier in Köln. Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich. Ist gerade erst ein paar Tage her. Fühlst du dich auch so entsprechend wenig vorbereitet, was sprachliche Kompetenz angeht aus der Schulzeit her?
Ja, also da kann ich schon zustimmen. Auch was dieses, was Jantina schon angesprochen hatte, mit dem Druck, um bestimmte Leistungen schnell zu erzielen und Noten zu bekommen. Und dann kommt natürlich auch noch das dazu mit den neuen Medien. Das merke ich auch bei mir schon selbst mit dem ganzen Facebook-Sprache und SMS. Also das hat schon alles Einfluss, glaube ich, auf unsere Sprachbegabung, Sprachkompetenz, wie sich das dann im Endeffekt auswirkt. Ja.
Und die Lehrerinnen und Lehrer haben dir das in der Schule durchgehen lassen? Also bei Klausuren zum Beispiel?
Ja, bei mir war es immer so, dass ich eigentlich nur bei Klausuren auf Druck dann irgendwie was hinbekommen habe. Also bei Hausaufgaben war es dann immer so ein bisschen, ja, das wird sowieso nicht gelesen, das kann ich so schreiben. Und bei mir hat es zum Glück geklappt, dass ich dann auf den Punkt in den Klausuren schon es irgendwie hinbekommen habe. Aber es ist ja auch in der Oberstufe so, dass das Sprachliche ja irgendwann 90% gewichtet wird, anstatt 50-50, dann wird es 90-60. Und da hat man schon gemerkt, dass bei vielen dann diese 90%, diese 90 Punkte nicht erreicht wurden und dass das schon große Mängel aufgewiesen hat. Ja, das liegt auch daran, dass Jugendliche weniger lesen, glaube ich, auch mittlerweile. Das haben unsere Lehrer immer auch gesagt, weil wir lesen immer nur die Lektüren in der Schule, die gelesen werden müssen, und die lesen auch viele nicht. Und deswegen ist es einfach, ja.
Da möchte ich jetzt einsetzen.
Ja, los.
André.
Und möchte der jungen Frau da recht geben. Es muss gelesen werden. Als Linguist ist man ein bisschen skeptisch, wenn es um dieses Medienbashing geht. Wir glauben nicht eigentlich, oder die meisten, da gibt es Untersuchungen auch, dass jetzt die SMS-Sprache oder dieses Chatten jetzt für irgendwie Sprachverfall sorgt. Also wenn man nebenbei wirklich noch anders Sprache konsumiert, eben unter anderem eben durch Lektüre guter Zeitungen, guter Bücher und so weiter, dann bügelt man das wieder aus. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man schnell schreibt und bei diesen verschiedenen Modi anders sprachlich handelt und agiert, als wenn man schreiben soll, da geht die Sprachkompetenz nicht unbedingt baden, wenn man gleichzeitig eben wirklich weiterhin sich sprachlich betätigt. Also lesen und vielleicht auch, wenn es sich anbietet, mal schön ausführlich formulieren.
Ja, und da war ja aber gerade die These, dass das heutige System Schule das eigentlich tot macht. Es werden die schulischen Texte gelesen, weil man sie lesen muss. Sie werden auf eine Note hingelesen. Und die Zeit, dass man sich, die Vorstellung ist, dass die kurz vorm Abitur stehenden jungen Menschen danach sich hinsetzen und Rilke lesen, ich glaube, da gibt es keinen. Und nicht nur, weil sie es nicht wollen, sondern auch, weil sie die Zeit überhaupt nicht mehr haben.
Markus. Zur Facebook-Sprache wollte ich noch was sagen.
Genau, du bist ja unser Online-Redakteur.
Ja, wir haben dieses Thema natürlich auch in diesen mysteriösen sozialen Netzwerken, so Facebook, Google Plus und Twitter, gepostet. Und auf Facebook kommt ein ganz spannender Kommentar von Robert Meyer, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Weil er sagt nämlich, das Problem liegt nicht bei den Studenten, sondern bei den Professoren und anderen Dozenten, die einem exakt diesen Sprachstil eintrichtern. An Universitäten wird man doch leider so erzogen, möglichst einfach Sachverhalte kompliziert auszudrücken. Und ich muss sagen, also in meiner Studentenzeit, die ist jetzt auch schon also so 10 Jahre knapp her. Aber ich muss sagen, da ist was dran. Also bei mir war es auch so, ich habe vorher natürlich auch ein bisschen journalistisch schon gearbeitet und bei mir wurde die Sprache in der Uni versaut und auch durch Dozenten. Ich musste danach, als es dann ernst wurde, echt wieder mich konzentrieren, dass ich Deutsch schreiben kann und nicht diese Pseudowissenschaftssprache.
Ja, also der Ball liegt wieder bei euch im akademischen Feld.
Ja, nee, da sind die Juristen sicherlich ganz weit vorne auf der Negativliste. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Assistentenzeit an der FU und da gab es durchaus Vorlesung unterschiedlicher Güte und dass ich bemerkt habe, dass unter den Studierenden die Professoren als besonders toll angesehen waren, wo man wirklich nichts verstanden hat in der Vorlesung, weil ja, das war dann besonders schwer, weil offensichtlich als allererstes die Studierenden, wenn sie Jura studieren, eins mitkriegen: alles, was kompliziert und unverständlich ist, ist wichtig und hört sich total professionell an. Und das ist ja aber genau das Ding, was wir bekämpfen wollen, denn das finde ich genauso schrecklich, wie alle anderen auch. Das geht natürlich nicht.
Also diese Erfahrung scheinen einige gemacht haben. Christian Urban schreibt auf Google Plus noch einen Kommentar, woran das liegt. Daran, dass es selbst viele Professoren nicht anders handhaben, besonders in den Geisteswissenschaften. Ich musste mich mit unzähligen Soziologieskripten herumschlagen, in denen sich manche Sätze über 10 Zeilen erstreckten. Dazu kommen noch die Mindestumfänge bei Seminararbeiten und das Gefühl, dass Quantität wichtiger ist als Qualität. Da werden sinnlose Füllwörter und möglichst komplizierte Satzkonstruktionen schnell zum besten Freund des Studenten. Und dann liest man nach vielen Jahren mal die eigenen Arbeiten und fragt sich, ob man damals irgendetwas eingeworfen hatte.
Wir können ja auch an der Stelle mal einen Studenten zu Wort kommen lassen. Wir haben nämlich mal ein bisschen rumgehört und Louis Hofmeier ist Jurastudent gewesen. Er hat es dann irgendwie abgebrochen. Aber wir haben ihn auch gefragt, wie er so diese Sprache im Jurastudium wahrgenommen hat.
Im Jurastudium ist sehr wichtig, sich präzise auszudrücken. Und dabei sollte man möglichst kurze Sätze, genaue Sätze bilden und keine langen verschachtelten Nebensätze. Ich kenne Leute, die solche juristischen Floskeln wie zum Beispiel der Vertrag ist nichtig oder ich fechte den Vertrag an, ja auch im Alltag benutzen. Diese juristische Ausdrucksweise ist quasi ja in ihren Alltagssprachgebrauch verschmolzen.
Das heißt, die strunzen dann noch damit auf irgendwelchen Partys, indem sie sagen, irgendwelches Zeug, was sonst keiner versteht.
Na, solange sie wissen, was Nichtigkeit und Anfechtung ist, habe ich da ehrlich gesagt nichts gegen.
Aber es muss passen.
Wir haben auch so einen Kommentar zu der Jurasprache und da gibt es so eine Theorie von El Quijote. Er schreibt, der Effekt findet sich in allen wissenschaftlichen Bereichen, doch kommt es gerade in der Juristerei darauf an, dass keine Schlupflöcher übrig bleiben. Zusätzlich wird es vermutlich noch die akademischen Veröffentlichungen, die am häufigsten in der Bevölkerung gelesen werden, wodurch die Stichprobe verzerrt sein dürfte. Also er hat auch so die habe ich einen falschen Ausschnitt ein bisschen gelesen. Er meinte, dass diese langen, komplizierten Sätze daher kämen, dass jeder da noch versucht, was reinzudrücken, damit auch bloß alles wasserdicht ist, dass die Juristen dann einfach noch einen Nebensatz bilden würden und noch einen Nebensatz durch und dann noch die Ausnahme und die Ausnahme, damit bloß keine Schlupflöcher übrig
bleiben.
Ja,
ziemlich cool ist nur, dass diesem juristischen Bestreben neuerdings höchstinstanzlichen Riegel vorgeschoben wird. Das ist nämlich zumindest, sobald man im Bereich der Kontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen ist, also das berühmte Kleingedruckte, dass immer mehr und auch im Arbeitsrecht die Gerichte darauf achten, dass es verständlich ist. Ein Trend, der für viele alteingesessene Anwaltskolleginnen und Kollegen völlig unverständlich ist.
Da taucht aber für Linguisten dann ein ganz neues Geschäftsfeld auf. Ja?
Naja. Aber wir wissen das auch, das ist, mit Sprache will man auch beeindrucken und viele Leute denken halt, wenn sie es besonders kompliziert machen und gespickt mit Fremdwörtern, dann klingt das beeindruckend. Man, ja, liegt auch nicht ganz falsch, denn teilweise ist es so, aber das verselbstständigt sich dann und dann kommen solche Ungetüme und Monster raus, die uns jetzt gerade stören. Also das.
Wir sprechen heute in der Redaktionskonferenz hier auf D-Radio Wissen über Juristen und ihre Sprache und über Studenten und Studentinnen und ihre Sprache und wie das alles zusammenhängt und wann Fachsprache sinnvoll ist und wo einfach große Löcher im sprachlichen Verständnis da sind. Zu Gast sind Jantina Nord und André Meinunger und wir reden auch gleich wieder drüber, aber wir haben natürlich Jantina Nord auch gebeten, ein bisschen in ihrem Plattenschrank zu wühlen und sie hat uns da so eine ziemlich umfangreiche Liste geschickt. Das erste ist Peter Fox mit Schüttel deinen Speck. Warum dieses Lied?
Aus zwei Gründen. Erstmal fand ich, dass es ganz wichtig ist, hier zu zeigen, dass es nicht darum geht, irgendwelche völlig elitären, antiquierten Sprachregeln hochleben zu lassen.
Also du findest ihn auch gut.
Sondern wir wollten mal zeigen, dass ein kreativer und absolut guter Umgang mit Sprache sich auch genau so anhören kann wie in dem Lied. Und der zweite Grund ist, dass meine Töchter es total klasse finden, nicht nur ich.
Peter Fox in der Redaktionskonferenz hier auf D-Radio Wissen. Jantina Nord und André Meinunger sind bei uns, naja, bei uns in Köln nicht, sondern aus Berlin zugeschaltet aus dem Studio. Wir reden über Studierende und Sprache im ganz Allgemeinen und natürlich auch über Juristen und Sprache, weil Jantina Nord Juraprofessorin an der Hochschule Wismar ist. Und Juristen haben ja so einen Hang zu manchmal etwas fast skurril anmutender Genauigkeit. Und wenn man dann solche Urteile liest, ist das manchmal auch sehr unterhaltsam. Es gibt zum Beispiel den Lolli-Stiel-Fall.
Ja, die Lolli-Stiel-Entscheidung liebe ich. Alle machen sich darüber lustig, aber eigentlich ist es ein tolles Beispiel dafür, dass wenn man was von Sprache versteht, man auch schon in der Juristerei sehr weit kommt, ohne dass man eigentlich was von Jura verstehen muss. Und zwar folgende Denksportaufgabe. Stell dir vor, du bist Lolli-Produzent und jetzt kommt der grüne Punkt und sagt, du musst mir Lizenzentgelt geben.
Das ist die Verpackungsindustrie.
Genau, die wollen also Lizenzentgelte haben dafür, dass sie den Verpackungsmüll entsorgen. Und du bist Lolli-Produzent und dann kommen die und sagen, dein Lolli hat einen Stiel. Und für diesen Stiel wollen wir jetzt Lizenzentgelt, weil das Verpackung ist. Und dann könntest du ziemlich schnell auf welche Idee kommen.
Ja, ich will natürlich argumentieren, es ist keine Verpackung, weil ich will es mir ja sparen, das Geld.
Ja, und das hat das erkennende Gericht in dem Fall auch gesehen. Die Ausführungen dazu hören sich für Nichtjuristen immer total lustig an und ich lese gleich mal zwei Sätze daraus vor. Aber eigentlich kann man doch auf die Idee kommen, was ist ein Lolli ohne Stiel? Ein ganz normaler Bonbon. Und wenn das so ist, dann ist der Stiel natürlich integraler Bestandteil des Lollis und insofern kann es keine Verpackung sein. Und genauso hat das Gericht das auch gesagt.
Und das klingt dann wie?
Nach Auffassung des Senats ist der Lolli-Stiel integrativer Bestandteil des Produkts Lutscher, Klammer auf, auch Lolli genannt. Als solcher kann er begriffsnotwendig nicht zugleich Verpackungsbestandteil sein. Die Ware Lutscher zeichnet sich nach natürlichem Verständnis und allgemeinem Sprachgebrauch gerade dadurch aus, dass der zu verzehrende bzw. zu lutschende oder schleckende Karamellteil auf einem Stiel angebracht ist. Und so weiter und so fort.
Also ich kann André Meinung ja jetzt nicht sehen, aber ich glaube, er strahlt, oder?
Ja.
Was sagt der Linguist?
Ach, ich habe mir das jetzt fast schlimmer vorgestellt. Das war eine schöne Beschreibung.
Ja, ich habe gesagt, das ist gut,
das
oder?
Das hat eigentlich meine Erwartungen ziemlich erfüllt.
Ja. Aber das ist doch eigentlich, oder sagen wir mal so, ist es denn tatsächlich so schwer, das Studierenden beizubringen, dass man das genau so ausdrücken und sagen kann und auch nachvollziehbar?
Also Studierenden ist es schwer beizubringen, weil erstens, wie meine These ist, bereits in der Schule und zweitens aber auch, und da gebe ich meinem einen Vorredner total recht, auch an den Universitäten eine Kultur herrscht, dass Verstehen wollen eher erschwert wird. Und ich merke das regelmäßig bei den Erstsemestern, wenn die Urteile lesen und dann steht in einem Urteil, die Revision trägt vor. Und so, und dann kommt eben, was die Revision vorträgt. Um dann das Ganze verstehen zu müssen, muss man wissen, wer die Revision ist. Und die Studierenden denken alle, die Revision wäre bestimmt das Revisionsgericht. Stimmt aber nicht. Das ist die Partei, also Kläger oder Beklagter, die eben in Revision gegangen sind. Und wenn man das verwechselt, wenn man denkt, das sind jetzt die Ausführungen des Gerichts, dann kann man notwendigerweise die Entscheidung nicht verstehen. Es fragt aber keiner. Ich habe in den ganzen Jahren noch nie erlebt, dass die Studierenden gefragt haben, wer ist denn hier die Revision? Das kommt immer erst, wenn ich sage, na, wer ist denn hier die Revision? Und dann kommen sie drauf, dass sie es überlesen haben, weil offensichtlich es ihnen ganz normal vorkommt. Sie lesen einen Text und sie verstehen ihn nur zum Teil und sie finden es nicht störend.
Die haben vielleicht zu viel Thomas Mann Zauberwerke lesen müssen oder sowas, oder Markus?
Ja, das ist immer meine Theorie bei den Deutschlehrern, dass also viele Deutschlehrer Thomas Mann als Vorbild genommen haben. Und ja, der hat sehr lange Sätze gemacht, er konnte es auch, würde ich sagen. Aber es ist halt verdammt
schwer.
Doch. Nee, also Thomas Mann würde ich schon verteidigen.
Aber es ist verdammt,
also
der erste
Satz von Josef und seine Brüder geht über eine ganze Seite und ist unsäglich. Den muss man streichen, sonst liest man das Buch nicht.
Aber ich meine nur, das ist halt ein großes Vorbild, sag ich mal. Vielleicht hätte es dann besser getan, wenn sich die Deutschlehrer ein anderes Vorbild genommen hätten, zumindest für den eigenen Sprachstil und sich dann einfach privat nur an Thomas Mann ergötzt hätten, ohne die Schüler damit zu quälen.
Wir springen mal zurück, aber zu den Jurastudenten. Was schreiben die denn so? Hast du mal ein paar Beispiele, dass man sich das mal vorstellen kann, was denn dann da rauskommt, wenn die sprachlich nicht so richtig sich drauf einlassen? Oder einlassen können?
Also ich tue mich ehrlich gesagt schwer damit, weil ich erstmal denke, ich darf es nicht und dann will ich sie da auch nicht bloßstellen, jetzt wörtlich aus irgendwelchen Klausuren zu zitieren. Wir haben in dem Gutachten, was der André erstellt hat über unsere Studierende, haben wir ein schönes Satzbeispiel, das können wir gleich nochmal bringen. Was ich ja auch immer zeige als gutes Beispiel für mangelnde Sprachkompetenz, ist das Beispiel mit verlustig. Ich weiß nicht, ob es schon jemand gelesen hat. Ich habe darüber ja auch schon mal was im Interview gesagt.
Erzähl.
Ja, das war sozusagen mein persönlicher PISA-Schock. als ich eine Arbeitsgruppe hatte von, also im Arbeitsrecht, und da mussten sich die Studierenden auseinandersetzen mit einer Regelung im BGB, die eben sagt, dass man bei bestimmten Ereignissen Sonderurlaub, da kriegt man eben Geld auch, wenn man nicht gearbeitet hat, und das BGB ist ein altes Gesetz und sagt, man wird des Anspruchs auf Entgelt nicht verlustig. So, und die haben das nicht verstanden, weil sie das Wort verlustig nur von lustig und nicht von Verlust ableiten konnten. Und
damit wird der ganze Paragraph im Grunde unsinnig oder nicht verstehbar.
Damit wird der ganze Paragraph unsinnig und nicht verstehbar. Und wenn man sich, oder ich habe dann gemerkt, dass wirklich Dinge, die ich bisher immer vorausgesetzt habe, wo ich dann ansetzen kann mit dem, was ich vermitteln möchte, dass die einfach nicht da sind.
Aber wäre da nicht auch ein Ansatz, mal zu überlegen, ob man es umformulieren muss? Weil Sprache lebt ja, es entwickelt sich ja auch. Und wenn bestimmte Wörter wie verlustig, kann man natürlich jetzt drüber schmunzeln, dass das nicht mehr verstanden wird.
Ja, also in der Demokratie ist das so, dass das nicht so ohne weiteres möglich ist, dass nur der Gesetzgeber das umformulieren kann.
Aber der wäre vielleicht ja auch aufgefordert, in Deutsch des Jahres 2013, das umzuformulieren, ist eine große Aufgabe, ich verstehe das auch, aber ich finde das immer so schwierig, weil bestimmte Worte ist halt so, wenn wir einen Text aus dem 17. Jahrhundert lesen, sind da auch bestimmte Sachen, verstehen wir nicht mehr. Mhm. Und wenn jetzt Leute das Wort verlustig nicht mehr verstehen, dann kann man darüber schmunzeln, aber vielleicht sagt man auch, nee, es gebraucht ja auch keiner mehr.
Das ist eigentlich die Attitüde von Sprachwissenschaftlern, das ist so normal, aber wir müssen trotzdem mit diesen Sachen, die wir hier lesen und die wir dann lustig finden, irgendwie umgehen. Also die kommen ja zusammen und lösen manchmal Missverständnisse aus. Aber im Grunde genommen ist genau das gerade gesagt worden, was ein Linguist dazu zu sagen hätte.
Sagen würde. Boah, sowas. Und dabei bin ich nur Politikwissenschaftler.
Aber ordentlich ausgebildet, offenbar. Wir hören einfach zwischendurch nochmal in Musik rein. Wir können weiter quatschen die ganze Zeit, weil das ist einfach ein tolles Thema. Aber hören trotzdem zwischendurch nochmal Musik und nutzen die Chance, auch mal in der Zwischenzeit einen Rechtsanwalt anzurufen und vielleicht auch mal auf der Ebene zu schauen, wie sich das denn im Berufsalltag auswirkt. Das nächste aus dem Plattenschrank ist Stevie Wonder, I Wish. Warum dieses Lied, Jantine?
Ich habe gedacht, vielleicht verfallen wir hier in die Attitüde zu sagen, früher war alles besser.
Auch da kommen wir noch zu.
Und das schönste Früher war alles besser Lied, auch wenn es nicht stimmt, ist für meine Begriffe Stevie Wonder, I Wish.
Hier ist er. Die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Wir reden über Juristen, wir reden über Sprache, wir reden über die Sprachkompetenz von Juristen und juristischen Nachwuchskräften. Und da haben unsere Studiogäste Jantina Nord und André Meinunger eine Untersuchung gemacht und haben gesagt, herausgefunden, das ist nicht wirklich gut, was wir da gefunden haben. Jetzt wollen wir mal hören, ob das denn vielleicht nur so ein Befund ist, der nur die Hochschule Wismar betrifft oder natürlich ist es nicht so. Jetzt nicht direkt dazwischen grätschen, das macht mir ja den ganzen Anmoderation hier kaputt, Mensch,
Jantina. Ja, kann ich aber so nicht stehen lassen. Sorry.
Gut. Wir hören aber trotzdem mal, wie das eigentlich in der Praxis dann ankommt. Denn Juristen hören ja nicht auf zu existieren, wenn sie irgendwann die Hochschulen verlassen haben und in Wismar zum Beispiel besonders gut und exzellent ausgebildet wurden, auch in sprachlicher Hinsicht.
Genau.
Sondern sie kommen ja auf breiter Front in verschiedene Kanzleien hinein. Unter anderem zu Markus Feldner, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße. Hallo, Herr Feldner.
Hallo.
Sie sind bei Rödel und Partner, das ist eine große Kanzlei, Sie sind dort einer der geschäftsführenden Partner, das heißt international tätig, haben nicht nur mit einer Hochschule zu tun und den Abgängern von dort, sondern ganz, ganz vielen Absolventinnen und Absolventen, und Sie haben als Jantina Nord Ihre Ergebnisse zusammen mit André Meinunger veröffentlicht hat, relativ zustimmend und fast schon euphorisch begeistert reagiert, weil das ein Befund ist, den Sie auch kennen?
Ja, der Befund selbst weckt ja wenig Begeisterung. Begeisterung weckt vielleicht, dass in Deutschland dieses Thema Aufmerksamkeit findet. Wir müssen feststellen, ich denke, das geht allen größeren Anwaltskanzleien heute so, dass die Sprachkompetenz der Berufsanfänger doch spürbar nachgelassen hat. Und ich will vielleicht dazu sagen, ich bin kein Sprachkritikaster, der meint, dass früher alles besser war. Ich habe nicht in den 1950er Jahren meine eigene Ausbildung gemacht, sondern in den 1990er Jahren. Das ist deutlich messbar, dass heute alle Anwaltskanzleien eine besonders hohe Zahl von Bewerbungen erhalten, die schon an sprachlichen Anforderungen scheitern. Und dass heute in die Ausbildung der jungen Berufskollegen nicht nur in fachlicher Sicht durch die Kanzleien investiert werden muss, sondern durchaus auch in sprachlicher Sicht.
Warum ist so eine fachliche Grundkompetenz oder im Grunde eine überdurchschnittliche Kompetenz so wichtig im anwaltlichen Alltag?
Für die Juristen, für die Rechtsanwälte nicht anders als für Richter, aber die allermeisten Juristen entscheiden sich ja für den Anwaltsberuf, ist Sprache das einzige Handwerkszeug, das sie haben. Im Grunde nicht anders als für Literaturwissenschaftler, mit dem allerdings doch entscheidenden Unterschied, dass Rechtsanwälte, Richter im öffentlichen Interesse handeln. Die Rechtsanwälte sind Organe der Rechtspflege und das, was sie tun, basiert auf dem kompetenten Umgang mit zum Teil komplexen Texten. Das Handwerkszeug besteht darin, Sachverhalte so treffend aufzubereiten, dass die Rechtsfolgen sicher abgeleitet werden können. Und dafür haben sich Juristen einen, wenn sie so wollen, Code gegeben, der gar nichts mit besonderer, komplizierter Sprache zu tun hat, auch gar nichts mit dem Kanzleideutsch, von dem man zum Teil hört, das in Wirklichkeit ja nicht aus den Anwaltskanzleien des 21. Jahrhunderts kommt, sondern aus den Staatskanzleien des 17., 18. Jahrhunderts. Und die Präzision in der Ausdrucksweise ist sehr unmittelbar von Bedeutung dafür, wie qualitativ wertvoll der Rechtsrat, wie qualitativ hochstehend ein Urteil ist. Und das hat durchaus schon Bedeutung für den Rechtsstaat insgesamt. Wenn Juristen mit Begriffen hantieren, dann haben sie damit eine sehr präzise Vorstellung, die sie damit verbinden, die sich von der Alltagssprache unterscheidet. Mal ein ganz banales Beispiel nehmen. Wenn Juristen nicht mehr genau wissen oder es nicht für besonders wichtig halten, die Begriffe Betrieb, Gesellschaft, Unternehmen, Firma exakt so einzusetzen, wie das Recht diese Begriffe jeweils definiert, die vielleicht in umgangssprachlicher Sicht mehr oder weniger dasselbe bezeichnen, dann leidet darunter die Qualität der rechtlichen Arbeit.
Heißt das, Sie müssen im Grunde nachschulen, Sie müssen nachqualifizieren, wenn junge Kolleginnen und Kollegen zu Ihnen kommen?
Absolut. Wir sind natürlich ein bisschen in dem besonderen Vorteil, dass wir als eine der großen Kanzleien in Deutschland überdurchschnittlich gute Absolventen für uns gewinnen können. Aber wir müssen feststellen, dass im Durchschnitt die jungen Berufseinsteiger heute, die ja keineswegs weniger intelligent sind oder weniger begabt als junge Berufsanfänger, das vor 10 oder 20 Jahren waren, offenbar mit weniger Interesse diese Fragen betrachten und das nachgeholt werden muss. Und Partner, erfahrene Partner, die Schulungseinrichtungen, die große Kanzleien etwa für sich geschaffen haben, so wie unsere auch, verwenden heute sehr viel Zeit auch auf sprachliche Dinge, auf die Schulung von korrekten Formulierungen und so weiter.
Jantina Nord, ich kann mir vorstellen, dass das bei Dr. Felsner nicht die einzige Rückmeldung dieser Art ist, die auf die Studie gekommen ist, oder?
Ja, also für die Rückmeldung übrigens nochmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Das hat mich wirklich sehr gefreut und das war auch eine große Ermutigung. Übrigens gerade auch in Bezug auf deine Anmoderation, wo ich dazwischen gegrätscht habe. Denn natürlich hatten wir, als wir damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, das Problem, dass als Meldung wahrgenommen wurde, Studierende der Hochschule Wismar oder die Wirtschaftsrechtsstudierenden der Hochschule Wismar haben sprachliche Probleme. Wir wollten aber gerade sagen, wir stellen fest, die gibt's überall und wir sind jetzt die Ersten, die sich nicht zu fein sind, da so eine Art Propedeutikum Deutsch für Muttersprachler Deutsch vorzuhalten. Und deswegen war die Zuschrift von Dr. Felsner für mich sehr, sehr ermutigend, dass übrigens von mehreren High-End-Kanzleien, muss ich dazu sagen, habe ich ähnliche Zuschriften bekommen, dass die das Problem auch haben. Ich habe von einem Kollegen aus der Architektur eine Zuschrift erhalten. Ich wusste es da schon vorher. Wir bilden bei uns ja auch Architekten aus und die sagen auch, wir haben zunehmend das Problem, die können ihre Entwürfe, die machen tolle Entwürfe, aber die können die nicht mehr beschreiben. Und das ganze Spektrum abdeckend ist dann, wenn ich an dieser Stelle auf die Zuschrift von Frau Tagesälle eingehe, einer Gymnasiallehrerin, die als Fachlehrerin tätig ist und die gesagt hat, also im Fach Psychologie, wenn ich das richtig verstanden habe, und da sollen die Schülerinnen und Schüler beschreiben, ohne zu bewerten. Und das ist ja schon relativ anspruchsvoll. Und sie beschreibt eben auch, dass das vielen schwerfällt. Und dass es ihr schwerfällt, den Anspruch durchzusetzen, weil das von den Eltern gar nicht gern gesehen wird, wenn sie vorweisen können, meine Tochter, mein Sohn hat aber doch so ein Fachstaccato hier geschrieben. Da kann man sich das Richtige raussuchen. Und wenn dann darauf bestanden wird, das muss aber als verständlicher Text rüberkommen und wenn da eben zu große Patzer sind im Ausdruck, in der Grammatik, in der Orthographie, dann gibt's Punktabzug. Das wird natürlich nicht gerne gesehen, da hat sie es schwer damit.
Herr Felsner, wenn Sie sehen, da kümmert sich eine Hochschule jetzt auch um diese Sprachkompetenz, speziell auch für Juristen, genau das, was Sie im Grunde einfordern bei den jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei Ihnen anfangen, das müsste doch was sein, was eigentlich viel mehr in die Breite getragen werden muss dann, oder?
Absolut. Ich hoffe sehr, dass das von vielen Hochschulen aufgegriffen wird. So wie wir in den naturwissenschaftlichen Studiengängen zum Teil ja Propädeutika für mathematische Grundkenntnisse sehen, werden wir, denke ich, auch in Deutschland nicht um eine Entwicklung herumkommen, die wir in anderen Ländern ja auch kennen. Die Legal Writing Kurse, die an US-amerikanischen juristischen Fakultäten angeboten werden, sind ein fest etablierter Bestandteil der Ausbildung. Und ich glaube, dass wir da jetzt gar keine Kulturkritik betreiben müssen, sondern schlicht und ergreifend in der universitären Ausbildung das aufgreifen können.
Für Sie aber kein Manko, wenn eine Hochschule sagt, wir kümmern uns genau darum, weil wir das Manko erkannt haben?
Ganz im Gegenteil.
Das ist ein Wort.
Das ist in der Tat ein Wort, denn das war, auch bei uns haben wir das natürlich lange diskutiert, weil wir Angst hatten, das fliegt uns ins Gesicht hinterher, wenn wir sowas machen. Und deswegen nochmal, also ganz herzlichen Dank für diese große Unterstützung.
Markus Felsner war das, geschäftsführender Partner von Rödel & Partner, einer großen Rechtsanwaltsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft und eben auch mit diesem Problem konfrontiert, dass es sprachliche Schwierigkeiten bei Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern gibt. Herzlichen Dank, Herr Dr. Felsner.
Vielen Dank.
Und wir schauen wieder in den Plattenschrank. In den Plattenschrank, in dem ganz, ganz viele, 70er Jahre waren eben, jetzt geht's ein bisschen weiter. Nick Cave and the Bad Seeds kommen jetzt. Where the Wild Roses Grow, auch das von Jantina Nord ausgesucht. Jantina, du wurdest hier schon gelobt, gerade während die Musik lief, für den exquisiten Musikgeschmack. Das
Dankeschön.
Lassen wir einfach mal so stehen.
Von wem?
Ach, das verrate
ich
nicht.
Von mir, mir hat's gefallen.
Sehr schön.
Ja, okay.
Dankeschön.
Ja, dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer täglichen Redaktionskonferenz, nämlich der Auflösung unseres Aerobic-Rätsels, Markus. Und das war heute mal wieder sauschwer.
Ja, und viel mehr sage ich auch gar nicht, weil es ist ja sauschwer. Normal würde ich jetzt die Regeln vorlesen und so und erklären, aber weil es eben sauschwer
heute
ist.
Heute noch nicht mal das?
Nee, weil es ist.
Aber man kann schon sagen, man muss ein Wort rausfinden.
Man muss ein Wort rausfinden, ja. Es ist ein, genau, das reicht aber auch schon. Ich würde sagen, wir hören einfach rein.
Aerobic.
Sauschwer.
Hanna?
Ja?
Was kosten denn die Gurken heute?
Die Bio?
Ja.
1,15.
Ah ja. Hanna?
Ja?
15 mit einem F oder mit zwei?
Keine Ahnung, mit zwei, oder?
Aha.
15. Sag mal, was wird das denn hier?
Naja, da muss doch stehen, was das Zeug kostet.
Ja, aber doch in Ziffern, nicht in Buchstaben.
Nee, finde ich nicht. Ich finde, man kann sich das so besser merken.
Da bist du dann aber auch, glaube ich, der Einzige.
Und ich finde, man erkennt dann auch besser, was so eine Gurke wert ist.
Naja, von mir aus mach das, wie du willst.
Aber schreibe ich jetzt 2F oder? Ah, sieht irgendwie bescheuert aus.
Na, dann mach doch 15.
Genau. Aber mit Ü oder mit UE?
Ja, Jantina Nord und andere Meinungen, unsere Gäste. Und welches Wort wird hier gesucht?
Ich kann vor lauter Doppelung nur an die Feuerzangenbowle denken. Pfeiffer mit 3F oder mit 2. Entschuldigung, ich weiß es nicht.
Immerhin ein Kulturzitat, sehr schön, ja.
Ja, hat noch jemand eine Idee, irgendwas noch, also was wir da gehört haben? Vielleicht, es ging am Anfang ja, um was ging es ganz am Anfang, im ersten Teil? Worüber haben die immer diskutiert?
Was kosten die Gurken?
Genau, und wenn was kostet, was ist das? Was beschreibt man damit?
Den Preis?
Genau. Und dann ging es um so ein ähnliches Thema, was wir heute schon hatten. Also auch irgendwie Formulierung und Sprache. Und wenn man Sprache...
Preisabsprachen?
Nee, und wenn man Sprache zu Papier bringen will oder zu Computer, was macht man dann?
Schreiben.
Genau. Ja. Preis und Schreiben, dann Wort raus zusammenbilden.
Aus.
Preisausschreiben.
Genau, das Preisausschreiben. Ja. Das ist die Lösung.
Das war
die Lösung
heute. Sauschwer.
Es war wirklich sauschwer heute. Also ich hätte auch, glaube ich, ich habe jetzt was vor mir liegen, sonst wäre das
Preis
auch wahrscheinlich...
ausschreiben, ja super.
Genau, das wäre schwierig geworden. Aber wir haben zum Glück sehr clevere Hörer, die haben das genau gemacht. Und ich würde jetzt mal die vollautomatische Lottomaschine bei uns anwerfen.
Samira ist die Glücksfee.
Genau, und Samira sagt irgendwann Stopp und dann haben wir hoffentlich einen Gewinner, wenn das richtig ist. Läuft schon.
Stopp.
Ich schaue mal gerade, die Lösung Preis ausschreiben. Und das ist richtig. Und damit kann sich erstmal den Gong. Genau, Andreas Grosse-Kossmann über einen USB-DAB-Plus-Stick freuen. Viel Spaß. Und kann uns damit jetzt auch über einen Rechner, über eine DAB-Qualität hören.
Überall.
Überall.
Herzlichen Glückwunsch. Und da wir heute in riesen Spenderlaune sind, haben wir ja auch ausgeschrieben, noch über den Tag bei Aerobics, beim gleichen Rätsel, ausgeschrieben, dass man... je nach Wahl, wenn man so aus dem Rheinland irgendwo kommt, auch noch Karten gewinnen kann. Karten für eine Band, die von der Radio Wissen präsentiert wird beim Kölner CO-Pop-Festival kommende Woche. When Saints Go Machine heißt diese Band. Vier Jungs aus Kopenhagen, die seit 6 Jahren zusammen spielen. Naja, man kann das so vielleicht als vielschichtigen Elektropop beschreiben, was die machen. Und die kommen nächste Woche Freitag hier nach Köln. 2 Karten sind in der Verlosung. Wir haben auch da Zuschriften bekommen. Hören uns aber die Jungs erstmal an. When Saints Go Machine hier mit Pick Up Your Tears and Run. When Saints Go Machine war das. Pick Up Your Tears and Run, der Titel. Wenn ihr D-Radio Wissen regelmäßig hört, nachts vor allem, da sind die Jungs schon öfter mal bei uns hier bei DJ Wissen dabei gewesen. Auch eure Musik, Jantina, André?
Eher ja. Nicht so. Naja. Es kommt drauf an, wofür. Jetzt fand ich es gerade nicht so schön, aber zum Chillen finde ich es super.
Ja, das war so eine Chillmusik.
Gut, wir verlosen 2 Tickets dafür für nächsten Freitag. Auch da läuft wieder die Maschine, auch da ist Samira wieder die Glücksfee, auch da gehe ich wieder zum Gong.
Genau, es läuft schon.
Spannung. Stopp.
So, hallo liebes Aerobic-Team. Das heutige Lösungswort lautet Preis ausschreiben. Das ist richtig. Ja, und da kann sich Lucia Schwarz um 2 Karten freuen für das Konzert.
Schicken wir zu. Herzlichen Glückwunsch, Lucia. Wunderbar. Und damit auch machen wir nochmal so einen richtigen Aufschlag, oder, Markus? Wir haben gerade mal überlegt, die Juristen sind einfach faul. Das ist unsere Grundunterstellung. Die wollen ihre alten Texte nicht ändern. Und wir haben überlegt, eigentlich müsste die Aufgabe doch sein, dass man zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch in so eine Sprache übersetzt, die modern ist. Da kommen dann so Worte wie verlustig vielleicht nicht mehr drin vor. Und vielleicht müsste man euch sogar zwingen, euch Juristen, Jantina, dass ihr das mal in so einer SMS-Sprache formuliert, bestimmte Gesetze. Einfach nur so übungshalber, damit ihr mal wisst, wie heute eigentlich geredet wird.
Fällt mir nicht so schwer. Für bestimmte Paragraphen, die ich für besonders wichtig halte, habe ich eigene Namen erfunden. Und das ist vielleicht eine ganz gute SMS-Sprache. Also Beispiel den Misthaufen-Paragraphen 1004. Mhm. Damit man sich merkt, da geht es darum, dass man auch Abwehransprüche hat gegen etwas, was man nur riecht. Oder so kann man verschiedene Pflöcke kann man verschiedene Pflöcke ins Gesetz hauen. Oder der Schappi-Paragraph 670, wo es darum geht, dass wenn man den Hund des Nachbarn kostenlos versorgt, man kriegt nichts außer einer Urlaubspostkarte, aber man muss dem Schappi kaufen. Und das kriegt man natürlich ersetzt. Und ich finde, das kann man sich mit der Bezeichnung Schappi-Paragraph ganz gut merken. Also da bin ich ganz bei euch, wenn das dazu dient, sich die Sachen gut zu merken. Das geht aus einem anderen Grund nicht, das nur in einer SMS-Sprache zu machen. Das ist ja nicht nur dafür da, dass wir es lesen, wir wenden es ja auch an. Und stellt euch vor, ihr steht vor Gericht und da sagt euch die Richterin lieber Herr Himmelrath, Sie müssen jetzt hier leider mal eben 1.000 Euro Schadensersatz zahlen. Und du sagst dann, warum bitte das denn? Und dann kommt eine SMS-Antwort, aus der sich aber leider gar nicht so genau ergibt, warum du es zahlen musst.
Ja, so ein Smiley mit nach unten gezogenen Mundwinkeln genau. Schicke ich dann zurück.
Er schickt dann LOL zurück.
Genau. Vielleicht müssen wir es so mal handhaben.
Ja.
Naja gut, es gibt natürlich Gründe, klar. Und dass bestimmte Sachen in einer bestimmten Kürze und Knappheit und Beschränktheit auch nicht ausgedrückt werden können. Ich glaube, da...
Ja, ich wollte noch mal ein Beispiel bringen, um gute Fachsprachlichkeit von schlechter abzugrenzen. Gute Fachsprachlichkeit ist bei den Juristen wie in jeder Fachdisziplin dafür da, dass man sich umfangreiche Definitionen in jedem einzelnen Satz erspart. Ich glaube, ein allgemein bekanntes Beispiel ist, dass für Juristen Besitz und Eigentum etwas Unterschiedliches ist. Und wenn ich dann mit einem Kollegen darüber rede, dass jemand Eigentümer ist, dann weiß der ist auch Eigentümer und wohnt nicht nur in dem Haus. So, und deswegen macht Fachsprachlichkeit durchaus Sinn. Und
das darf man aber auch nicht sagen. Sinn machen ist ja so eine falsche Anglizifizierung.
Das habe ich mir gerade aufgespart. Schön, dass du darauf anspringst.
Nein, da sagt der Linguist, das ist vollkommen in Ordnung.
Genau. Das habe ich nämlich gelernt. Und zwar gibt es bestimmte...
Du hast so viel mit anderen Meinungen zu tun.
Nein, da bin ich schon längere Zeit eingeknickt. Es gibt Sprachentwicklungen, das sind eben Sprachentwicklungen, Bums. Die machen die Sprache nicht ausdrucksärmer, sie schleifen sie nicht ab. Und das ist so bei Sinn machen. Ich weiß, das ist ein Anglizismus, seit 15 Jahren in der deutschen Sprache. Jetzt ist er halt da. Genauso wie die Weil-Umstellung. Ja, es hört sich schrecklich an, weil ich kann das nicht. Aber die Weil-Umstellung wird inzwischen von Logopäden noch nicht mal mehr therapiert, weil das ist so. weil sich das so in die deutsche Sprache eingebohrt hat. Und das ist, glaube ich, ja auch die ganze Zeit Thema. Wir wollen hier nicht irgendeine altertümliche Sprache aufrechterhalten, sondern ja, das, was an sprachlicher Verwahrlosung als Ausdruck von geistiger Verwahrlosung so im Umlauf ist, das ist bedauerlich und darum geht's. Und nicht irgendein Geschwurbel hier gegen das natürliche Sprachempfinden zu machen.
Wir schieben an dieser Stelle nochmal einen Musiktitel ein, weil wir haben um 19 Uhr die Nachrichten und da müssen wir das vorher einfach noch schaffen. Ja. Aretha Franklin mit Respect. Und es ist fast genau ziemlich ungefähr 19 Uhr und jetzt ein bisschen. Und das ist natürlich die Zeit für die Nachrichten. Anne Tepper ist gekommen. Hallo Anne.
Hallo.
Bei uns geht es den ganzen Tag ja heute als Tagesthema auch um den Iran. Zieht sich durch. Das ist ein Thema, da wird gewählt. Großes Thema für euch natürlich auch.
Genau, aber bislang ist ja noch nicht so ganz viel passiert. Also die wählen da, aber die Ergebnisse gibt es wohl erst morgen. Darum rangierte das jetzt bei uns nicht immer auf Nummer 1, sondern es gab auch andere Themen, zum Beispiel heute früh die Türkei. Und dann kam auch die Meldung, dass die USA es jetzt als erwiesen ansehen, dass das syrische Regime chemische Waffen einsetzt und die Rebellen Waffenlieferungen bekommen sollen von den USA. Russland hat das kritisiert und gesagt, dass es die Beweise der USA nicht überzeugend findet.
Zeichnet sich da schon irgendwas ab, wie es jetzt weitergeht?
Ja, das ist noch nicht so richtig klar. Also zumindest nicht, wie genau Waffenlieferungen aussehen sollen oder ob es vielleicht eine Flugverbotszone gibt oder. Die USA wollen sich bald mit Frankreich und Großbritannien beraten. Das Ganze wird wohl auch den G8-Gipfel nächste Woche beherrschen. Deutschland hat nochmal klar gemacht, dass es keine Waffen liefern wird. Guido Westerwelle hat gesagt, dass das schon aus rechtlichen Gründen gar nicht möglich ist. Ein anderes wichtiges Thema heute war Datensicherheit und die USA. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte nämlich berichtet, dass die Zusammenarbeit von US-Geheimdiensten und Unternehmen noch viel weiter geht, als wir alle bisher gedacht haben. Microsoft zum Beispiel soll bei Sicherheitslücken immer zuerst den Geheimdienst informiert haben und dann Nutzern die Möglichkeit erst gegeben haben, die Sicherheitslücke zu schließen.
Tja, das nennen die dann wohl Patriotismus oder sowas. Das heißt aber, theoretisch könnte in dieser Zeit, also in dieser Zwischenzeit, der Geheimdienst genau in diese Lücke reingehen und erstmal alles abgreifen, was abzugreifen ist.
Ja, theoretisch, genau. Geht das Spähen da weiter? Außerdem gab es zum Thema Datensicherheit heute auch noch ein Gespräch von Firmen mit Vertretern der Bundesregierung. Die bekamen allerdings zu diesem ganzen Ausspähen kaum Informationen. Google hat zum Beispiel wohl gar nichts dazu gesagt und Apple und Facebook sollen nicht mal gekommen sein zu dem Treffen.
Das ist mau als Reaktion, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das sozusagen die wichtigsten Themen des Tages. Genau. Wir haben ja auch immer die Wundertüte um kurz nach 7 Uhr abends hier in der Redaktionskonferenz der Dinge, die nicht gemeldet wurden, die nicht gesendet wurden.
Ja, da habe ich jetzt mal zwei Beispiele mitgebracht, zum Beispiel aus den Wissensnachrichten. Smoking in the entrances to bars increases the presence of nicotine inside. Also wenn draußen geraucht wird, gibt es drinnen auch noch ein bisschen Rauch, drin, ist jetzt nicht weiter überraschend eigentlich. Man riecht es ja dann auch, wenn die Tür aufgeht.
Aber jetzt eben wissenschaftlich bewiesen.
Ja. Und in den Weltnachrichten haben wir heute das nicht gemeldet. 4 Länder suchen Wege aus der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ja, die haben sich da getroffen. Italien war dabei, Deutschland, Spanien und Frankreich. Gab es einen Meinungsaustausch, aber keine Ergebnisse braucht man auch nicht melden.
Gut, dass sie sich damit beschäftigen, sollte man erhoffen und erwarten. Dafür ist Politik auch da. Aber das stimmt, natürlich keine Meldung. Annette Depper, vielen Dank.
Gerne.
Ja, damit sind wir wieder in der Redaktionskonferenz. Wir sind wieder bei den Juristen, bei ihrer Sprache, bei ihrer Sprachmangelkompetenz. Kann man das so bezeichnen? Ja, kann man. Kann man. Ja. Und auch bei dem, was Studenten sonst nicht können. Anne geht raus. Tschüss. Ah, du musst gleich noch arbeiten um 8. Ja, genau. Ne? Genau. Dann, also,
ihr was könnt, war das jetzt gerade?
Das war auch Arbeiten, aber das war natürlich lockeres Arbeiten in einer freundlichen Runde gut gelaunter, mehr oder weniger junger Menschen hier. Während gleich um 8 sitzt sie dann ganz alleine in einem, naja, fast düsteren Studio, beobachtet von Christian Wilke, unserem Techniker, heute Abend und muss dann ohne Smalltalk alle Nachrichten rüberbringen. Das ist der Unterschied. Ich glaube, bei uns ist netter, oder Marc?
Das hoffen wir zumindest.
Ja, wir arbeiten dran. Ja. Die Juristen sind unser Thema und die Juristen und ihre Sprache. Und ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, was da so schiefläuft, was Juristinnen und Juristen nicht können. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen drauf schauen, was man denn ändern kann. Und das ist ja auch etwas, was Jantina Nord und André Meinunger, unsere Gäste, ein bisschen verfolgen. Sie wollen nämlich ein Konzept entwickeln oder ihr wollt ein Konzept entwickeln, wie man das besser machen kann.
Genau. Ja, also da muss ich ein bisschen, weiß ich nicht, natürlich wollen wir was besser machen, aber wenn ich mir die ganze Ursachenkiste angucke, dann ist es natürlich nicht von Grund auf besser machen, sondern dann versuchen wir, die Leute nicht alleine zu lassen, die mit dem Studium anfangen und dann genau diese Schwierigkeiten haben.
Aber das ist ja schon mal eine Grundsatzentscheidung. Ihr sagt nicht, wer kein Deutsch kann, darf nicht zu uns oder wir prüfen ihn raus, sondern ihr sagt, wir reparieren. Genau,
das war übrigens auch ein Prozess und auch bei mir selber, also als mir das zuerst wirklich so massiv aufgefallen ist, da habe ich gedacht, ja okay, also wer das nicht kann, der hat nun hier wirklich nichts verloren. Und bis ich gemerkt habe, es ist ein allgemeines Phänomen. Und wenn man das dann merkt, dann finde ich, darf man sich nicht auf den Standpunkt stellen zu sagen, dabei belassen wir es jetzt, sondern da muss man da irgendwas anbieten. Denn ein gutes Konzept ist ja eigentlich, dass man nur das Wissen abprüft, was man auch vorher vermittelt hat. Oder man macht einen Eingangstest. Und der Eingangstest würde hier so aussehen, dass ein Großteil der Abiturienten ihn nicht bestehen würde. Und weil man das ja schlechterdings machen kann, heißt das, dass die Universitäten und Hochschulen sich meiner Meinung nach nicht zu fein sein dürfen. Genauso etwas, wo wir immer lachend gesagt haben, Propedeutikum Deutsch für Muttersprachler Deutsch, sowas eben anzubieten.
Wie kann das aussehen? Wir hatten das ja eben schon mal, dieses Stichwort des Propädeutikums, also der klassische Brückenkurs Mathe für alle, die vielleicht sogar einen Leistungskurs gemacht haben und dann trotzdem nicht Physik studieren können, weil sie zu wenig Mathe können. Sowas dann auf Deutsch, in Deutsch für alle.
Ja, und dabei geht es einmal darum, ein bisschen also die sprachlichen Grundregeln nochmal zu vergegenwärtigen, massiv mit den Leuten bestimmte Dinge zu üben, wie Gebrauch des Konjunktivs, aber auch, was André, mein Mitstreiter in dieser Sache, als Linguist von vornherein eben uns sozusagen aufgeschrieben hat, dass die Leute lesen. Daran geht es nicht vorbei, denn gerade wenn sie mit schlechten Sprachkompetenzen an die Hochschulen kommen und dann auch noch diese schlimmen, schlechten juristischen Sprachvorbilder, die waren hier ja die ganze Zeit auch schon Thema, wenn sie damit konfrontiert werden, dann denken sie natürlich erst recht, das sei Ausdruck besonderer Professionalität und dann geht es eben ganz in die Hose. Und deswegen würde so ein Propedeutikum natürlich ein bisschen Nachbüffeln beinhalten und dass man nochmal so Grundfehler erklärt in der Hoffnung, dass man die ausmerzen kann, aber eben auch Anreize gibt, zum Umgang mit guter Sprache und vor allen Dingen eben auch mit dem Anspruch, wenn ich einen Text lese, will ich ihn verstehen. Und der letzte Punkt ist eigentlich fast das Allerwichtigste.
Ich habe kurz eine Zwischenfrage, einfach nur zum Verständnis.
Ja.
Ihr habt ja jetzt als Ziel gesetzt, erstmal in Wismar anzufangen an der Uni.
Ja.
Und gilt das nur für Jurastudenten oder wollt ihr, weil es war ja auch die Sprache davon, dass Medizinstudenten oder Architekturstudenten die gleichen Probleme haben. Wollt ihr das dann wirklich so weit führen, dass das irgendwann für alle diese fachbehafteten Studiengänge irgendwie Regel wird oder erstmal wirklich bei Jura anfangen und dann mal gucken?
Na, wir fangen bei Jura an und dazu muss ich sagen, es gibt auch an verschiedenen anderen Einrichtungen was. Also die Uni Regensburg bietet was an, Schlüsselkompetenz und Kulturtechnik, Orthographie beispielsweise. Okay. Das bietet sie aber nicht speziell für Juristen an, sondern für alle, die sich dahin wenden können und um also Hilfe bitten. Mhm. Dann hat die Ruhr-Universität Bochum ein Projekt, das heißt Lesen bildet, in Klammern auch Juristen. und ich glaube, Uni Uni Köln hat in ihrem Programm recht aktiv da auch irgendwas. Der Unterschied bei uns ist, glaube ich, dass wir ganz konkret gesagt haben, also dass wir das nicht mehr ummänteln. Das ist ein Deutschkurs und gleichzeitig die Ermunterung zum Verstehen. Zu den Medizinern, soweit mir bekannt ist, bieten die vereinzelt was an. Und zwar gerade für diese Geschichte Mediziner, Patient, Patient, Mediziner. Ja,
genau.
Ja, da gibt es ja teilweise auch schreckliche Szenarien. Ja. Der Arzt muss mitteilen, der Gatte oder die Mutter liegt im Sterben. Und wenn sich der oder diejenige, der das dann erklären muss, hinter irgendwelchen geschraubten Fachausdrücken verstecken muss, wie schrecklich. Also ja. Wie schrecklich für die Angehörigen. Aber ehrlich gesagt, auch für den Menschen, der da dann so rumstottert und nicht weiß, wie er das rüberbringen soll. Und deswegen, genau, ist es gut, dass es das da gibt.
Aber das ist ja ein Wechsel im Umgang oder ein wirklicher Shift im Umgang miteinander und dass das thematisiert wird, dass man sagt, ja. Mensch, wir müssen hier an der Hochschule selber uns nochmal um deutsche Sprache ja. und deutsches Verständnis kümmern. Wie reagieren denn zum Beispiel Studierende auf den Vorschlag oder eben auch deine Kolleginnen und Kollegen?
Also unter den Kollegen herrscht da, glaube ich, schon Konsens drüber, dass es eine gute Sache ist. Aber ich kriege immer wieder zu hören, das würde die Rolle der Hochschulen und Universitäten verfälschen. Das seien ja schließlich, jetzt kommt es, keine Bildungseinrichtungen.
Sondern?
Ja, das frage ich mich dann auch immer. also und das damit ist dann der Kreis, glaube ich, vollständig von dem ganzen Problem, dass Bildung als etwas gilt, was man zu haben hat, was man eigentlich auch sich nicht antrainieren darf, sondern das hat man zu haben, das liegt quasi in den Genen, dazu hat man die innere Weihe zur Hochschulbildung. Und wie Schwanitz beispielsweise so schön gesagt hat, wenn man Wissenslücken hat, das darf man eingestehen, aber Bildungslücken darf man nicht eingestehen. Und das, denke ich, ist auch der Hintergrund dafür, dass ein Propädeutikum Mathematik als völlig normal gilt, dass man das anbieten kann und eben so ein Deutschprojekt leider nicht.
Jetzt könnte man doch hergehen und sagen, Mensch, wir machen das ein bisschen unterhaltsam. Wir holen uns da jemand hin, der das kann, das erklären, der deutsche Grammatik erklären kann. Bastian Sick ist doch so ein Kandidat. Und ich weiß natürlich, dass André Meinung ein Buch geschrieben hat, das heißt Sick of Sick. Aber den könnte man doch holen. Der kann doch da mal ein paar Tage unterrichten und dann wissen die Bescheid.
Ich glaube, so verkehrt wäre das gar nicht. Also der hat auch viele Sachen gesagt, die sind akzeptabel oder viele Sachen, die ganz einschlägig für diesen Kurs wären, sein könnten. Ja, also für einen gewissen Teil wäre vielleicht nicht der falsche Mann.
Aber
jetzt nochmal, um ganz ernst zu sein, also ich kann das Ganze nur unterstreichen. Also da muss man wegkommen von dieser Attitüde. Das wäre der Idealfall, dass die Abiturienten so fix und fertig sind, dass man sie nur noch fachlich ausbilden müsse. Es ist ganz einfach so, wir haben festgestellt, jetzt mal konkret, aber generell ist das ja, steht das im Raum, dass das viele Lehrenden als Erfahrung machen, dass es da ein bisschen schlechter geworden ist im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, dass man damit kämpfen muss. Und da finde ich es nur richtig und gut, wenn jetzt sowas angeboten wird. Ich denke auch, also ich habe mich jetzt mal bei mir so ein bisschen schlau gemacht unter meinen Kollegen. Viele finden das einfach in Ordnung, richtig und gut.
War das wirklich schlechter oder war nicht früher einfach die Situation, wenn man studiert hat, hat man sowieso einen Job bekommen und das war auch relativ egal, man ist halt hinbekommen, hat seine Scheinchen bekommen und jetzt kriegt man ja auch viel mehr Rückmeldungen wie der Gast, den wir gerade mit dem Telefon zugeschaltet haben aus dieser Anwaltskanzlei, was ich sehr spannend fand, dass man jetzt wirklich auch konkrete Rückmeldungen aus der Wirtschaft oder aus den Unternehmen kriegt, wo dann die Leute arbeiten, dass die eben auch sagen, ja, wir merken, die kommen zwar von der Uni und haben einen Hochschulabschluss, aber die können ja gar kein Deutsch.
Also früher kann nicht alles besser gewesen sein, sonst hätten wir ja nicht die ganzen Juristen in Amt und Würden, die diese schrecklichen Texte verfassen. Das mal als erstes. So. Okay. Die sind ja auch irgendwo hergekommen. Aber ganz konkret, die Masse und die Art von Fehlern, die es jetzt gibt und vor allen Dingen auch dieses absolute Unverständnis, wenn Studierende einem komplizierteren Text gegenüber sitzen, das ist wirklich was Neues. Und das, denke ich, darüber haben wir zu Anfang schon gesprochen, hängt massiv damit zusammen, mit dem extrem erhöhten Leistungsdruck an Schulen und mit der Lernhaltung, die dort ja quasi anerzogen wird, dass man lernt für die Note innerhalb kürzester Zeit, unterstützt natürlich von neuen Medien, ein Referat über Copy und Paste vorbereiten. Das ist der Weg zur schnellen, guten Note. Und da ist die Zeit, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, nicht gegeben. Und mit dieser Lernhaltung kommen die Leute bei uns an.
Aber setzt ihr das nicht fort nach den Bologna-Reformen, dass da im Grunde auch alles so durchgeschult ist, durchstrukturiert, durchgetaktet?
Ja, die finden ja auch durchaus nicht alle nur super, die Bologna-Reformen.
Muss man ja auch nicht.
Nö. Also es gibt ja völlig andere Hochschulansätze auch. Also Maastricht beispielsweise, die machen reines PBL, Problem-Based Learning. Und da fragt man sich immer, wie können die als deutsche Juristen eingesetzt werden? Die verstehen also kaum was von deutschem Recht, aber die kriegen Rechtsdenke beigebracht. Und es klappt aber auch. Und deswegen, also ehrlich gesagt, tun mir meine Studierenden fast täglich leid, welche Stofffülle in was für kurzer Zeit die sich reinknüppeln müssen. Und zufrieden bin ich damit nicht, kann ich nur sagen.
Wir knüppeln auch nicht alles durch, wir spielen immer wieder Musik zwischendurch. Das ist, war eine geile Überleitung. Gerd Delling-Moderation, genau. Ja. Ja, dann wieder der Blick auf die Titelliste, auf die Playlist. Da steht jetzt One Day Reckoning Song Wankelmut Remix. Wir haben ihn natürlich doch noch gefunden. Wir haben lange danach gesucht. Ich weiß auch warum.
Ich bin stolz auf euch.
Der ist nämlich auf der CD zwar drauf, aber beim 15. Track nach einer mehrminütigen Pause noch hinten dran als Hidden Track drangehängt. Und deshalb tauchte er bei uns im Recherchesystem.
Und ich habe gesagt,
es gibt keinen deutschen Radiosender und schon gar nicht die Radiowissen. So war die Ansage. Hier kommt Asaf Avidan mit dem Reckoning Song. Großes Geschrei, großes Trara hier im Studio, falsches Lied, trotzdem sehr schöner Song.
Ja,
und dann sagt Christian auch noch, der hier in der Technik sitzt, in der Scheibe, sagt, natürlich haben wir das richtige Lied, warum hast du mich denn nicht gefragt? Ja, hätte ich besser mal gemacht. Gut, müssen wir jetzt durch.
Sind wir durch, genau.
Wir kehren einfach nochmal zu den Juristen zurück. Sprechen ja darüber, wie man die juristische Ausbildung verbessern kann, und zwar auch in sprachlicher Hinsicht. Und ich würde, Jantina, gerne dich nochmal fragen, wo gibt es vielleicht so ein Beispiel dafür, wo es einfach wichtig ist, dass man nicht lange Sätze macht, sondern sich einfach genau ausdrückt, um das auszudrücken, was man auch sagen will? Da gibt es bei Juristen bestimmt 100.000 Beispiele.
Ja, ich kenne keinen Fall, wo es nicht so ist, ehrlich gesagt. Oft hat man in der Praxis dann leider das Gegenteil. Umso größer natürlich die Aufgabe in der Lehre, die Studierenden zu ermutigen, genau das hinzuschreiben, was sie meinen und was sie wollen. Und ja, und das fällt vielen schwer, sich von schlechten Sprachbildern, Sprachvorbildern da zu verabschieden. Ich möchte es am anderen Beispiel vielleicht mal sagen, wir haben bestimmt Zuhörer, die selber juristische Ausbildung gemacht haben oder noch studieren. Das große Schreckensgespenst für alle Juristinnen und Juristen ist immer der sogenannte Gutachtenstil, die Gutachtentechnik. Und dann wird immer gesagt, ja, das beherrschen die nicht. Und das muss man ihnen beibringen. Das stimmt schon.
Was ist das denn?
Das ist im Grunde die einzig zugelassene Methode der Rechtsfindung. Dass ich eben nicht mit einer vorgefertigten Meinung auf etwas zugehe, sondern dass ich mir einen Tatbestand nehme in einem Paragraphen und eben gucken muss, ob die einzelnen Merkmale erfüllt sind, um die Rechtsfolge begründen zu können. Um bei dem Beispiel von dir zu bleiben, vorhin, du stehst vor der Richterin und die sagt, Herr Himmelrath, Sie haben 1.000 Euro Schadensersatz zu leisten. Dann muss sie das begründen können, da dann allerdings im Urteil, aber vorher hat sie sich ja Gedanken gemacht, warum ist es denn so, und betreibt eben Rechtsfindung. Und da kann sie eben nicht so sagen, das ist, sondern sie prüft, ist dies und das gegeben und Voraussetzung dafür ist das und das und so weiter und so fort. So. Und da gibt es eben immer die Auffassung, man müsste so viel Gutachtenstil üben, das muss man sicherlich auch. Der wahre Hintergrund ist aber, dass die Studierenden unsicher in der Materie sind. Und weil sie unsicher in der Materie sind, deswegen werden sie dann auch unsicher in der Sprache. Und das meinte ich vorhin schon damit, dass ich gesagt habe, natürlich müssen wir mit denen Grammatik üben und das haben wir ja nun auch gesagt, das machen wir auch tatsächlich. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass es immer ein Ausdruck von Unsicherheit ist im Umgang mit Sprache insgesamt und eben auch ein falscher Umgang mit Wissenserlangung.
Wie kann ich das trainieren tatsächlich, wenn Studierende, ja, im Grunde, wenn denen das Gespür dafür fehlt, wie sie da rangehen sollen? Ich muss ja wirklich ganz unten bei den Basics wieder anfangen.
Ja.
Oder?
Ja. Ich, Ich bin der festen Überzeugung, dass wir weniger Stoff brauchen und den dafür intensiver machen. Und zwar sowohl an der Schule als auch an den Universitäten. Dass bei dem, was an Leistungsdruck momentan aufgebaut wird, dass es erstens kaum zu schaffen ist, das anders zu bewältigen. Es gibt so einen Spruch über das Studieren, die Studierenden würden nicht studieren, sondern nur die Scheine erschlagen. Was eben heißt, sie setzen sich nicht mit den Inhalten auseinander, sondern ne, sie büffeln für die Scheine, um die zu haben. Ja, klar, so kommt man eben durchs Studium. Das ist aber fatal im Beruf, weil das sage ich auch meinen Studenten immer, bei den Juristen ist es so wie in keinem anderen Beruf, als dass das, was man als Wissensvorrat und zwar als anwendbares Wissen auch, als Kompetenz, wie man neuerdings halt immer sagt, im Kopf hat, dass das darüber entscheidet, ob ich hinterher im Büro, wenn ich an einer Sache sitze, ob ich dafür 2 Stunden oder 12 Stunden brauche. Und denn ohne dieses Wissen geht's nicht. Und da ist es halt schlecht, wenn man so studiert hat, dass man zwar die Scheine erschlagen hat, aber dabei die Inhalte nicht gelernt.
Sind denn Juristen härter oder schwieriger zu belehren, andere Meinung?
Das weiß ich nicht. Ich habe die ja nicht belehrt. Ich habe die nur
noch nicht
geprüft.
Es wird jetzt flächendeckend bald eingeführt überall.
Ja, das werden wir dann sehen. Da bin ich gespannt.
Wir machen so einen Wanderzirkus auf.
Aber man kann, oder würden Sie, nee, wir duzen uns jetzt auch, ne? Das ist ja irgendwie doof. Also würdest du davon ausgehen, dass es für unterschiedliche Fachkulturen da eine bestimmte Beharrungsresistenz gibt, die auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist, an alten und schlechten Beispielen festzuhalten?
Das ist eine interessante Frage, nee, da müsste man wirklich mal nachgeben. Ich kann mir vorstellen, dass es gewisse Unterschiede gibt, aber Grundprobleme sind überall gleich. Und insofern, wenn wir nochmal auf diesen Kurs kommen, dieses Art Propedeutikum Deutsch, dann bietet der sich sicherlich nicht nur bei Juristen an, sondern bei anderen auch, wo die Sprache eben eine wichtige Rolle spielt. Bei Juristen tut sie das wirklich wahrscheinlich mehr als bei vielen anderen auch, aber bei, ich glaube, Mediziner kamen heute zur Sprache, da ist es auch wichtig, aber vielleicht nicht so. Aber bei Journalisten zum Beispiel, also wie du einer bist oder so, da spielt Sprache natürlich eine große Rolle.
Ja.
Und für einige andere gesellschaftlich-sozialwissenschaftliche Zweige, da denke ich, gibt es bestimmt auch Bedarf und gibt es unter gewissen Kollegen wahrscheinlich auch den Wunsch, möglicherweise dann sowas zu übernehmen.
Ich wollte dir nochmal recht geben, Armin, dass es natürlich bei Juristen deswegen so ein Beharren, weil ja ein großer Teil des juristischen Selbstverständnisses auch darin liegt, dass man sich in Machtsprache ausdrückt, erstens. Und dann zweitens in einer Art und Weise, wo die Verantwortlichkeiten oft völlig verschleiert werden. Also deswegen immer diese unpersönliche Ausdrucksweise. Und deswegen hört auch fast nie ein Mandant von der Anwältin oder dem Anwalt, dem er ja immerhin viel Geld in die Hand drückt, ich rate Ihnen, das zu tun. Sondern die meisten sagen dann, es empfiehlt sich hier das und das.
Mhm.
Ja? Und das ist in der Tat, das ist in der Tat ein Spezifikum der juristischen Sprache oder des Umgangs mit juristischer Sprache und mit Sicherheit kein guter Umgang. Weil du mit den Studierenden angefangen hast, die haben das zu Anfang ja noch nicht. Und umso schrecklicher ist es dann immer zu sehen, wie die binnen kürzester Zeit eben auch in diesen Jargon und in diese Haltung verfallen. Und ja, und dann wiederhole ich mich zum x-ten Male, wenn das dann zusammenkommt mit ohnehin mangelhaft ausgebildeter Sprachkompetenz, dann wird es eben schaurig.
Und dagegen gehen Jantina Nord und André Meinunger an. Sie haben an der Hochschule Wismar untersucht, wie die Sprachfähigkeit, das Sprachverständnis, die Sprachkompetenz von juristischen Nachwuchskräften ausgeprägt sind da nicht zu allzu guten Ergebnissen gekommen. Aber wir haben heute gehört, das ist kein Wismarer Problem. Es ist kein Problem, was sich nur auf ein bestimmtes Fach beschränkt. Und in Wismar fangen sie jetzt eher als anderswo damit an, das zu ändern, indem nämlich es so eine Art Brückenkurs Deutsch geben wird. Genau. Ist das schon klar, wann das anfängt?
Also ich hoffe, dass übernächsten Montag der Fakultätsrat die Mittel dafür bewilligt. Dass wir dann einen Kurs vorschalten können vor den eigentlichen Studienbeginn, zu Beginn des ersten Semesters, einen Block und einen zweiten Block nach dem Ende des ersten Semesters, wenn nämlich unsere Quietschis, darf ich vielleicht sagen,
Das möchte ich gerne in meinem juristischen Text lesen.
Jetzt kommt es raus, unsere Quietschis. Naja, wir mögen die ja, die Leute, die bei uns studieren. Ne? Deswegen gibt's natürlich
darf man die so nennen?
Deswegen gibt es natürlich auch Kosenamen für die. Also wenn unsere Quietschis dann schon Erfahrung haben im Umgang, im eigenen Umgang juristische Texte zu formulieren, dass man das dann nochmal einsammelt und beispielsweise genau das, was du eben angesprochen hast, übt, das in kurzen Sätzen zu formulieren.
Also, damit beenden wir die Redaktionskonferenz für heute. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben, vor allem an Jantina Nord und André Meinunger, die gerne uns aus Berlin zugeschaltet waren. Vielen, vielen Dank. Gerne. Samira Linzen waren hier, Markus Franja und Christian Wilke in der Technik. Mein Name ist Armin Himmelrath und ganz zum Schluss kündige ich jetzt das letzte Lied an von Joy Denalani. Und zwar kündige ich es so an, wie Jantina Nord das aufgeschrieben hat. Und das ist der Beweis dafür, dass sie gerade Sätze schreiben kann und auch gut verständlich. Sie hat geschrieben, wir haben angefangen mit einem Song aus Berlin und wir enden mit einem Song aus Berlin. Die großartige Joy Denalani singt ebenfalls auf Deutsch mit einem souveränen, melodiösen Einsatz von Sprache.